Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst unter Fisch. Mittlerweile sind wir bei Folge 84.
Moin, mein Horst. Gott, die Zeit läuft doch nicht.
Weißt du noch, wann wir angefangen haben?
Ich kann mich schwach erinnern, ich weiß gar nicht, dass immer was einfällt, weil man weiß ja gar nicht, worüber man immer sappeln soll. Ne?
Wir sind schon ein paar Jahre dabei und tatsächlich gibt es immer mehr Leute, die ich dann so begegne, die sagen, Mensch, wann kommt die neue Folge Horst und der Fisch raus? Wir müssen ja sagen, wir sind jetzt nicht die regelmäßigen Podcaster, also viele haben ja einen Tag, an dem sie das immer veröffentlichen. Ich versuche es immer Samstag zu veröffentlichen, das gelingt mir nicht immer.
Naja,
aber so ist das.
Naja, das ist ja, Jochen, wir haben ja beide noch, also du hast ja noch einen Job nebenbei und ich im Grunde genommen auch, weißt du, ich, ist ja, guck mal, dieses Wochenende ist verplant, nächstes Wochenende ist verplant, also.
Was machst du denn dieses Wochenende schon wieder?
Dieses Wochenende haben wir in Röbel eine große Veranstaltung, weißt du, so eine Art Möhretsdeel heißt das, weißt du, da werden Angler, Segler, Bootsbesitzer, Motoren vorgestellt, auch mit Verkauf, also hochinteressant, also wer noch nichts vorhat, ich weiß nicht, wann diese Folge kommt, aber da sind also viel Angelprominenz und wird viel geboten. Früher gab es mal so eine Fishing Master Show und dies ist etwa so die gleiche Veranstaltung, ne? Also für Naturinteressierte, für Angler und für Leute, die Beziehung zum Wasser haben, was so, die kommen dann dahin und das ist am Wochenende, sondern am Sonntag an zwei Tagen und ich stehe da mit Heinz, wir haben so einen NDR-Stand, da ist auch eine Vortragsbühne da und so ist es, also eine hochinteressante Veranstaltung und die Leute wollen ja unterhalten werden, da muss ich immer wundern, also wir haben ja wahnsinnig viele Fans, wie viele Menschen da zu solcher Veranstaltung kommen, nicht?
Ich meine, du bist ja nun wirklich auch ein Unterhalter. Du sagst ja selber von dir, du kannst sabbeln und du sabbelst. Hast du eigentlich irgendwann mal gemerkt, dass dir das liegt und dass du, oder wie
nee, was ich habe einfach nur, wie gesagt, es ist so, dass die Leute mir oft interessiert zuhören. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Messe war, ich war jetzt wieder am Wochenende, war ich wieder in Moordorf bei dem Angelfachgeschäft Wessels, weißt du, da hatten wir so Meeresanglertage und da kommen dann Interessierte und dann erklärst du jemandem was und dann bleibt der noch stehen und der noch stehen und der noch stehen und ruckzuck hast du eine Menschenmenge um dich herum, weißt du, dir der gespannt zuhört und das Gut ist natürlich, ich kann ja auch immer sehr viel erzählen, weiß sehr viel und ich sag fast immer die Wahrheit. Also ich erkläre den Leuten das wirklich so, wie es ist, beschönige nichts und lass nichts weg, weißt du, und da aus dem reichen Erfahrungsschatz kann man vielleicht interessant unterhalten und das ist aber, ist ein Talent, das man vielleicht hat, weißt du, und bringt mir Spaß. Und das Schlimme ist, weißt du, Jochen, man kann reden und reden, du denkst dir manchmal, du wirst dann heiser, ich bin im Augenblick immer noch leicht erkältet oder Allergie, aber es bringt mir einfach Spaß. Ne?
Das heißt, du schöpfst natürlich aus deinem unglaublichen Wissen von den vielen Jahren. Das trägt dich und dann.
Naja, man kann eben, was so, alles, was ich erzähle, habe ich auch wirklich erlebt, weißt du, und wenn man so lange dabei ist, weißt du, dann weiß man fast alles. Also ich weiß vom Angeln wirklich alles, weißt du, mir ist also nichts fremd. Alles, was mit Angeln zu tun hat, ist mir irgendwie bekannt, weißt du, habe ich schon mal gemacht, erlebt oder mitgemacht und daher kann man da eben natürlich darüber auch glaubhaft berichten. Ne?
Ich habe jetzt gestern ein Foto von einem Freund von mir bekommen, der den ersten Fisch in Norwegen jetzt rausgeholt hat, der geht immer auf Tour und dann hat er geschrieben, verrat aber bloß Horst nichts, wie der aussieht. Ich glaube, ich habe den nicht richtig ausbluten lassen. also auch da immer Horst am Start.
Ja, also ja, viele Leute sehen das und kennen das dann ja auch, was und ich merke das ja auch, was gut. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, genau wie es dir geht. Du wirst dann auch immer nach einem Podcast gefragt, wann kommt die nächste Folge und wir hören das gerne. Gestern hatte ich einen, arbeitet wohl sehr viel mit dem Hochdruckreiniger. Er setzt sich die Kopfhörer auf, sagt und hört einen Podcast nach dem anderen, weißt du, wenn er da irgendwie was machen muss. Und dafür machen wir es ja, Jochen. Ne? Wenn die Leute das interessant finden und hören dazu, ist das ja gut. Was mittlerweile geht es mir ja auch so, was wenn ich lange Autofahrten habe, was du hörst ja schon das sechste Mal die gleichen Nachrichten, dann bist du ja froh, wenn du irgendwo mal eine Reportage hörst. Und das gibt ja mittlerweile so ein riesiges Angebot. Ne? Und wenn du erstmal einmal dabei bist, was du, das ist ja im Grunde genommen, früher haben wir immer gesagt, ein Hörspiel. Ne? Früher weiß ich, was du, da gab es ja so Radio. Hörspiele richtig in Folgen. Da warst du schon gespannt wie ein Flitzbogen, wie die nächste Folge kommt.
Ne? Und jetzt muss ich auch mal sagen, Zahlen sind natürlich auch immer ganz wichtig. Ich luke da natürlich immer drauf, wie viel hören uns eigentlich. Und tatsächlich, wir steigen ständig weiter und wir sind jetzt mittlerweile bei fast 5000 Leute pro Folge. Also wir machen schon mal so ein kleines Fußballstadion von so einer Regionalligamannschaft, machen wir schon mal voll.
Na, das freut mich ja, weißt du. Ne?
So, jetzt aber zu unseren Hörern. Ihr habt ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen@horstunderfisch ist eure E-Mail-Adresse, da könnt ihr alles loswerden. Zum Beispiel hat Maximilian geschrieben. Mein Name ist Maximilian, 31 Jahre alt. Ich bin regelmäßiger Hörer eures Angelpodcasts. Zuerst möchte ich euch Danke sagen für die wertvollen Tipps und die interessanten Geschichten, die ihr regelmäßig teilt. Die sind wirklich inspirierend, lehrreich. Ich freue mich immer darauf, euch zuzuhören. Ich schreibe euch, da mein langjähriger Kumpel Lennart und ich vor 3 Jahren das Angeln für uns entdeckt haben. Obwohl wir nicht nah beieinander wohnen, Lennart in Hamburg, ich in der Nähe von Fulda, unternehmen wir aber regelmäßig Angelausflüge. Wir waren zum Beispiel unter anderem schon häufig an der Elbe in der Nähe von Hitzacker auf Zanderangeln oder sind auch regelmäßig in unserer Heimat am Edersee in Nordhessen unterwegs. Unsere Angelausrüstung ist super und wir haben einen Riesenspaß daran, unsere Ausflüge vorab zu planen. Leider kommt es häufig dazu, dass wir am Ende des Tages keinen Fisch gefangen haben. Die Angeltrips sind trotzdem klasse, allerdings würde man sich über den ein oder anderen Fisch am Haken schon freuen. Vielleicht habt ihr oder speziell Horst einen Rat, wie wir den noch holprigen Anfang unserer Angelkarriere gestalten können und worauf wir uns konzentrieren sollten.
Na, ich höre ja schon, das sind wahrscheinlich in erster Linie Raubfischangler. Und dafür ist ja die Elbe zum Beispiel sehr bekannt. Was ist eigentlich ein topsicheres Zanderrevier? Wenn man da auf diesen Buhnköpfen steht, sollte man in der Möglichkeit, einen Zander zu fangen. Es ist natürlich so, guck mal, die Jungs fangen irgendwie an, Jochen, und kaufen sich eine Top-Ausrüstung und warten dann immer gleich die großen Raubfische, sind dann Raubfischexperten. Und das Angeln auf Raubfisch kann schon sehr langwierig und zäh sein. Also erstmal braucht man immer gewisse Gewässerkenntnisse, aber gerade die Elbe ist eigentlich ein relativ sicheres Zandergewässer. Guck mal, und da gibt es natürlich, gerade im Hamburger Bereich, weiß ich immer, dass die bessere Phase ist bei ablaufendem Wasser. Die Elbe ist ja ein Tidegewässer, weißt du. Und dann gibt es immer, auf diesen Buhnköpfen stehen ja überall Angler, und dann hat man eben die Möglichkeit, am Prallhang oder am Gleithang zu werfen. Also immer sieht man die Strömungskante und dann muss man natürlich mit seinem Köder so leicht wie möglich und so schwer wie nötig wählen, nicht? Also man muss immer dieses Gefühl haben, dass dieser Gummifisch, der ja meistens mit dem Gleichkopf und mit dem Haken und notfalls auch noch mit so einem Zusatzhaken versehen ist, so einem sogenannten Angstdrilling, dass man spürt, wo der Köder ist. Also einfach nur rauswerfen und durchleiern, das kann man beim Hechteangeln machen, aber speziell in der Elbe, beim Zanderangeln, immer Grundkontakt suchen und wenn man das Gerät eben so wählen, dass man auch wirklich merkt, wann dieser Bleikopf aufsetzt, dann wieder diese sogenannte Faulenzer-Methode anheben, wieder fallen lassen und dann Vertrauen ins Gerät und sonst notfalls mal gucken, wie die Profis machen. Also gerade da einfach nur auf blauen Dunst losfahren, kann auch mal Glück haben, machen wir ja auch, wenn ich mit Heinz unterwegs bin, kennen wir die Gewässer vorher auch nicht. Aber ich sage immer, Wasser lesen ist ganz wichtig. Also gucken, wo die Strömungskante ist und da eben seinen Köder anbieten. Und zum Zanderangeln ist eben wichtig, Grundkontakt suchen. Und zum Hechtangeln kann man schon mal den Köder einfach durchleiern. Und da gibt es die verschiedenen Methoden. Und jetzt gerade Anfang Mai ist eigentlich eine todsichere Sache. Zander ist meistens noch geschont. Kann man jetzt auf Hecht oder Barsch angeln. Einfach nur dranbleiben.
Es gibt auch einige Podcast-Folgen bei uns, die kannst du nochmal nachhören. Da wird, da erklärt Horst das, glaube ich, alles nochmal. Ich glaube, wir haben zig Folgen über Raubfischangeln schon gemacht. Und wo du gerade sagst, beim Buhnenangeln an der Elbe, ich habe mir mal ein YouTube-Video angeguckt. Das ist ja eine Philosophie und eine Wissenschaft gewesen, wo man wann, wie den Köder dorthin und in welche Richtung man wirft und so. Ich glaube, dass dieses Buhnenangeln ging 30 Minuten und die haben erklärt, wo man genau wann, wie und warum es sich hier nicht lohnt und da lohnt. Ich habe nichts verstanden, aber es war spannend.
Nein, es ist ja so, guck mal, wir haben ja mal eine Folge gemacht mit Rudel raus im Hamburger Hafen. Auch da ist für mich ja Neuland gewesen und während der Folge habe ich auch Zander gefangen, da gibt es die Möglichkeit vom Boot oder vom Ufer. Grundsätzlich ist es so, jedes Hindernis im Wasser, wenn ich jetzt im Hamburger Hafen angeln soll und kenne mich nicht aus, dann suche ich mir immer, wo Brücken, Wehre und ähnliches sind. Also nie immer auf freier Fläche, immer parallel zur Uferkante werfen oder an Brückenpfeiler werfen und überall da stehen auch Fische. Das ist eben, wie gesagt, das ist immer die Struktur. Im Wasser muss man sich so ein bisschen verinnerlichen, da wo ein Hindernis ist, da konnten auch Fische sein. Du kannst natürlich immer auf freier Fläche, aber grundsätzlich, ich würde jetzt in Hamburg immer, da ist natürlich die Gefahr von Hängern und Ähnlichem gegeben, aber so an Brückenpfeilern und solches und auch auf den Buhnköpfen, da stehen ja fast überall Angler, also überall im Hamburger Hafen und in dem Gebiet sind ja wahnsinnig viele Zanderangler oder auch Aalangler mittlerweile, die muss man sich immer an die Gegebenheiten halten, aber irgendwann klappt es einfach, nicht? Man muss einfach beibleiben und wie gesagt, selbst wir haben immer noch mal Schneidertage, also jeden Tag einen Fisch fangen ist natürlich auch nicht mehr möglich.
Aber es ist doch wahrscheinlich auch so, dass man am Anfang erstmal mehr Schneidertage hat und die Erfahrung dann dann steigt mit jedem Angelausflug,
ja, ja,
man immer mehr lernt. Ist das eine normale Anfangsphase, die Maximilian und sein Kumpel da durchgehen?
Ja, natürlich. Weil, wie gesagt, guck mal, die haben sich wahrscheinlich gleich eine Top-Ausrüstung gekauft und denken jetzt gleich, was so das Angeln. Aber du musst dieses Verhältnis von Köder, Schnur, Rute, das muss man im Gespür haben. Also es gibt heute mittlerweile so feine Ruten, dass du tatsächlich merkst, was du, setzt man Köder jetzt auf, wo befindet er sich? Was, wenn der Köder zu leicht ist und ich angle immer irgendwo im Mittelwasser, also dieses Gefühl muss man als erstes lernen. Man kann lieber etwas schwerer anfangen und deswegen sage ich immer, was so am besten ist, man fängt mit Friedfischangeln an. Ne? Heutzutage mit diesen Fiedern, also was so mit Fiederruten oder mit der Kopfrute, dann hast du Erfolgsaussichten. Was so, wir haben hier jetzt am Wochenende hatten wir Damen- und Seniorenangeln hier bei mir im Britsche der Angelverein, weißt du, und das ist ein reines Friedfischangeln, weil die wir haben ja immer noch Raubfischschonzeit, Jochen, und ich habe souverän gewonnen, nicht? Also wir das ist nicht immer so, aber weißt du, ich hatte also gewichtsmäßig, wir wiegen denn ja, weil wir Fische umsetzen und ermitteln ja, wie der Bestand ist. Und ich hatte dreimal so viel an Gewicht als der nächste, nicht? Aber
dreimal mehr als der zweite.
Ja. Okay. Aber wie gesagt, es ist ein Haufen Glück, natürlich auch Wissen. Du machst dir ja vorher einen Plan, was du, wenn du das Gewässer kennst, nicht? Und dann hast du eben die Möglichkeit, wo biete ich meinen Köder an, in welcher Wassertiefe, in welcher Wasserentfernung, nicht? Und wenn es dann klappt, ist das natürlich super. Und man muss Ausdauer haben, auch was du gerade beim Friedfischangeln, da futterst du ja an, du hast ja so eine Futtermischung, gibt's alles Mögliche. Da musst du natürlich Vertrauen in das Futter haben und auch wissen, wie schwer und wie leicht das ist. Und musst natürlich auch das Futter da platzieren, wo du nachher angelst, ne? Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, da und da. Und ich weiß, weißt du, dieses Futter, das dauert manchmal lange, bis das wirkt. Also ich habe eine Stunde da gesessen und wollte eigentlich schon die Angelart ändern. Und da hatte ich auf einmal, weißt du, anhand meines Köders festgestellt, Mensch, da ist einer bei gewesen, weißt du, hat so eine Madeblatt gedrückt, nicht? Und dann habe ich das verfeinert und von da an lief's, weißt du. Aber das sind so Sachen.
Kann man denn, wäre das auch ein Tipp, dass man sagt, okay, man übt mal mit der Angel, ohne dass man, also einfach Grundkontakt kriegen und einfach, dass man sich erstmal konzentriert und man macht so ein bisschen Trockenübungen.
Naja, du musst ja, wenn du im Wasser angelst, was du, guck mal, du musst ja gucken, wie schnell, wie tief ist das, wo ich angel und wie schnell ist das, ist ein stehendes Gewässer oder ist das ein fließendes Gewässer? Nee, das ist schon mal das Erste. Also, wenn das Gewässer schnell fließend ist, dann muss das Bleigewicht oder der Köder vielleicht etwas schwerer sein. Nee, aber wenn er jetzt nur ständig am Grund unten ist, also was du dann sammelst du nur Dreck und Kraut, also du sollst ja eben diese, gerade bei der Zanderangelei, weil das in der Elbe jetzt sehr populär ist, diese Absinkphase, wenn dein Köder wieder zum Grund sinkt, weißt du, das ist die richtige Phase. Und dieses Verhältnis, du musst deine Schnur beobachten, deswegen sind diese Schnüre auch, weißt du, sehr auffällig heute, fluo, gelb oder du richtig, dass sie dir ins Auge springen. Und oft siehst du dann schon den Biss, weißt du, in der Phase, du ziehst an, weißt du, ne, da hast du ja Spannung auf der Schnur, dann fällt die runter, dann fällt die jetzt so durch. Und dann hast du diesen Schnurbogen und den musst du natürlich wieder mit der Kurbel wieder ausgleichen, weißt du. Und dann siehst du, wenn du die Schnur hast, oft beißt dann schon eine oder manchmal beißt dann eine in der Phase. Und gerade bei der Zanderangelei ist das ganz wichtig, sofort anzuschlagen. Deswegen hat man auch so etwas straffere Routen, weißt du, dass der Anhieb auch durchkommt. Ne, also wenn ich da lange rum warte oder was, dann spuckt er sofort den Köder wieder aus. Also bei mir ist das so, bei jedem Tock oder jedes Mal, das kann auch nur ein Stein sein, schlage ich an. Ne? Dann schlage ich eben ins Leere. Aber manchmal ist das auch ein Fisch. Ne? Aber deswegen ist das ganz wichtig, die Schnur zu beobachten. Und die Schnur darf dann auch nicht zu dick sein, so dünn wie möglich, weißt du, weil sie weniger Wasserwiderstand hat. Das Spiel, ich will die jetzt Angler nicht verrückt machen, nicht? Aber man kriegt da so eine Faustregel, ist so eine 8-Kilo-Schnur. Das ist in der Regel eine 12 oder 13er mit Millimeter. Die ist in der Regel ausreichend. Und da steckt eben ein Stück Monofil oder Fluorocarbon davor. Und oder ein Stahlvorfach beim Hechtangeln, wenn da Hechte sind, sollte man immer so ein Stahlvorfach vormachen und keine Angst vor Stahl oder Ähnlichem. Also ich war so diese ganze Philosophie, dass die Fische sich lange den Köder angucken und hinterher schwimmen, wenn sie fressen wollen, was du, die sind im Fressrausch und haben ja auch Konkurrenz, dann knacken sie drauf und dann fängt man sie auf, wenn man.
Was findest du die wichtigste Eigenschaft, die man als Angler und gerade als Anfänger mitbringen muss? Ist das Ruhe, Gelassenheit und Ausdauer oder was würdest du sagen, ist für Maximilian und seinen Kumpel und alle anderen, die anfangen, das Wichtigste?
Ausdauer. Nicht? Ja, also du musst schon Ausdauer haben. Also du kannst nicht, weißt du, heute ans Gewässer gehen, guck mal, der Angeldruck ist ja relativ groß. Nun gibt das ja von Gewässer zu Gewässer Unterschiede. Ne? Guck mal, ich weiß zum Beispiel, wenn bei uns jetzt die Raubfischschonzeit zu Ende ist, wo ich hinfahren könnte und wo ich weiß, ich konnte einen Barsch fangen, ich konnte einen Hecht fangen oder ähnliches. Also da muss man sich vorher ein bisschen vertraut machen in seinem Heimatgewässer, was so meistens ist man ja im Angelverein und fragt Gleichgesinnte oder ähnliches, was du. Und jetzt, wie gesagt, im Augenblick ist der Angelfisch Nummer eins ist quasi der Hecht oder der Zander, was so die, das sind die Raubfische, die am begehrtesten sind. Dementsprechend stelle ich mir mein Gerät zusammen und habe dann Vertrauen. Guck mal, wenn ich jetzt ein schnell fließendes Gewässer fische, dann muss ich eben etwas schwerer fischen. Oder ich habe einen See, einen Vereinssee, was so, da weiß ich, die Hechte laichen, sind jetzt mit dem Laichen durch, die stehen aber vielleicht noch am Flachen, also an Schilfkanten und sowas alles, würde ich meinen Köder platzieren. Nicht? Und dann gibt es auch so Freiwasserhechte. Also Ausdauer, Vertrauen in Köder, weißt du, und die Natur genießen und irgendwann kommt der Biss und dann ist man natürlich elektrisiert. Aber Leute, ich sage es immer wieder, wenn ihr ein Erfolgserlebnis haben wollt, fangt erstmal mit Friedfischangeln an. Ne? Das ist eine relativ sichere Sache. Auf Schleien, Brassen, Rotaugen, Plötzen, dann hat man dieses Erfolgserlebnis und sich dann nachher auf Raubfisch spezialisieren, dann hat man schon mal die Grundbegriffe, du weißt, wie das alles funktioniert. Man kann die Knotentechnik und ähnliches. Also nicht einen Laden geben, weil so sich gleich die perfekte Ausrüstung kaufen und dann frustriert ans Gewässer gehen und dann vielleicht einen Hänger nach dem anderen haben, Köderabrisse oder ähnliches. Ist. Also, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich war gestern letzte Woche war ich im Supermarkt, ich weiß nicht, ob es Aldi, Lidl, irgendein Discounter war, da gab es Angelrouten.
Ja, Lidl hatte gerade eine Aktion.
40 Euro.
Ja.
Kann sowas was?
Ja, du, dem Fisch ist egal. Weißt du musst Vertrauen in den Köder haben. Natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Nicht? Das gibt ja eben heute schon Hightech-Rollen und Hightech-Schnüre. Aber auch selbst mit dem preiswerten Gerät, wenn du da das anbietest, ich sag immer, was dem Fisch, der guckt ja nicht, ob dahinter was jetzt eine Aldi oder Lidl oder sonst was ist oder was hochwertig ist. Ja
gut, aber die Rolle und das muss doch alles irgendwie ein bisschen Qualität haben.
Ja, oder? Wie gesagt, die drehen, die spulen was, wenn die Bremse funktioniert und ähnliches, was so. Ich sag immer, diese Gerätschaften, die sind ja oft was für Einsteiger. Die Leute probieren es und wenn sie den Erfolg damit haben, dann sind das nachher, wenn das Angler und dann wollen sie auch ein bisschen besseres Gerät haben und dann gehen sie in die Fachgeschäfte und kaufen sich ein ordentliches Gerät. Nicht? Also ich kenne meine Freunde hier zum Aalangeln, die haben alle auch relativ einfaches Gerät, weil das wenig Ansprüche gestellt werden an das Gerät, weil du da wirfst ja nur raus und lässt liegen und hoffst, dass jemand einen Wurm findet und aufnimmt. Nicht? Und das ist eben ein Unterschied, ob du jetzt Spinnenangeln gehst und ähnliches. Guck mal, es gibt Klassiker, Köderklassiker, die gibt es schon ewig. Nicht? So wie FZ-Blinker oder Map-Spinner oder was, die gibt es schon, solange ich denken kann, die sind unverwüstlich und die fangen heute noch und dann gibt es natürlich Kopien, die nachgebaut werden, die natürlich nicht so sauber laufen, nicht so schön drehen, aber ich sage immer, was so jeder Köder fängt irgendwann seinen Fisch, was so, sonst würde es ja diese Artenvielfalt und Farbenvielfalt, die es in den Angelläden gibt, ja gar nicht geben, ne? Du musst ja erstmal muss der Angler gefangen werden mit dem Zeug, was an der Wand hängt, weißt du, und dann kann er erst der Fisch gefangen werden, ne?
Das heißt, ich soll noch zugreifen und mir so eine holen. Okay, das reicht mir als Antwort. Ich habe noch eine Frage von Ulrike hier. Ich bin Jungangler, möchte Ansitzangeln ausüben. An unserem Hausgewässer hat der Grund sehr verkraftet und voll mit, wahrscheinlich wollte sie verkrautet schreiben, und voll mit Ästen. Wie würdest du an solchen sehr ungünstigen Bedingungen herangehen, zwecks Köder und Montage? Liebe Grüße von Ulrike aus Sachsen-Anhalt.
Naja, weißt du, wenn ein Gewässer total verkrautet ist, weißt du, und Äste und Zweige da sind, dann besteht ja auch die Gefahr von Hängern. Also da müsstest du schon, weißt du, dir erstmal einen Platz suchen. Weißt du, wir haben schon früher selber Plätze sauber gemacht, weißt du, dem Fisch ist egal. Also in einem total verkrauteten Gewässer mit Ästen und Zweigen ist natürlich schwierig, da den Köder zu platzieren, weißt du, weil dann ja auch immer die Gefahr besteht, ein Fisch nimmt deinen Köder auf und was du schwimmt unter den Ast und dann reißt du ab und der verludert, nicht? Also an solche Plätze würde ich meiden. Ansitzangeln kann man machen, wunderbaren Gewässer, man sollte tatsächlich gucken. Deswegen sage ich ja auch immer, du guckst dir das Gewässer an, dann lodest du erstmal, wie tief ist das, dann machst du erstmal, angelst du ohne Köder und wenn du immer gleich Kraut und Dreck und Zweige und oder auch Abrisse hast, dann musst du diesen Platz meiden. Es gibt wirklich schöne andere Plätze. Natürlich ist das verlockend, die Fische suchen ja auch Schutz und stellen sich oft unter Bäume, Wurzeln und ähnliches nicht, aber gerade Ansitzangeln, such dir eine Stelle, die einigermaßen hängerfrei ist, sagt man, lode das aus und dann eben da ein bisschen Futter werfen, gerade fürs Ansitzangeln, was so also Maden und Würmer ist immer so ein Top-Köder und dann gibt es so heute fertige Futtermischungen, die kann man immer noch ein bisschen strecken mit Paniermehl. Guck mal, Jochen, als wir früher angefangen sind, gab es da kein Fertigfutter, da hatten wir Kartoffel und Restbrot und das wurde gemanscht, was du dann machst, hast du was reingeworfen, Haferflocken oder ähnliches, Hauptsache da ist ein bisschen was, aber du musst das immer so platzieren, dass du da auch angelst, wo du das Futter hin wirst, weißt du. Und dann
das ist kommt, dir sehr wichtig, ja, darauf weißt du immer.
Nee, und deswegen, und dann stellt sich auch der Erfolg ein. Nicht? Und dann muss man die eben ausloten, nicht, dass du die Pose, ein Schwimmer, dass der dann auch steht. Und der Köder muss meistens in Grundnähe angeboten werden oder am Grund. Nicht? Die Fische nehmen ihn da auf. Und dann, was jetzt gerade, also wir haben Brassen und Rotaugen und Plötzen. Und du hast ein Erfolgserlebnis. Aber ich würde nie an so stark verkrauteten und hängernisreichen Gewässern angeln, schon allein dem Tier gegenüber. Denn du wirst den Fisch ja auch rauskriegen, den du fängst. Was, und wenn der dir in so eine Baumwurzel oder ähnliches schwimmt, dann ist vorbei. Ne? Den kriegst du ihn nicht. Ne?
Sag mal, bist du eigentlich Fan immer der gleichen Angelplätze oder bist du eigentlich auch jemand, der sich bewusst auch immer neue Stellen sucht und rumexperimentiert und seine neuen Plätzen ausschaut?
Das ist ja schon, guck mal Jochen, ich komme ja eigentlich so aus der Wettkampfangelei. Ne? Da konntest du dir den Platz ja nicht aussuchen, da wurde dir zugelost.
Ja.
Ne? Und dann musst du mit dem Platz ja vorleben, den du findest. Ne? Dadurch lernst du natürlich auch sehr viel. Natürlich habe ich Lieblingsangelplätze, weißt du, wenn ich jetzt auf meinen geliebten Botschotter See fahre, dann weiß ich natürlich, wo ich hinfahre und wo ich meinen Köder platziere. Nicht? Dann fahre ich auch meistens wieder an die gleichen Plätze. Oder wenn ich jetzt hier ab 15. Mai dürfen wir, also ab 16. Mai dürfen wir auf Zander angeln und dann gehe ich in mein Gewässer und dann weiß ich eben, was. Aber du, dann ist ja auch noch nicht sicher, wenn ich hinfahre, ob da nicht schon jemand steht. Ne? Das respektiert man dann, weißt du, und dann suchst du dir einen anderen Platz.
Nicht? Handtuch hinlegen.
Ja, also so ist es nicht. Aber wie gesagt, das sind nachher die Erfahrungswerte, die man hat, weißt du, das natürlich wirst du denn, wenn du dein Gewässer kennst, hast du natürlich einen Wahnsinnsvorteil. Guck mal, diese ganzen Guiding-Unternehmen, die mit ihren Gästen zum Wasser fahren, die kennen natürlich ihre Gewässer, weißt du, sonst würde es gar nicht funktionieren. Die wissen natürlich, guck mal, das Schöne ist ja, wenn du irgendwo mal einen Fisch gefangen hast, zum Beispiel einen Hecht, an der gleichen Stelle stellt sich immer wieder einer rein. Ne? Da hat er ideale Bedingungen, da kannst du immer wieder angeln, weißt du. Oder jetzt so beim Aalangeln nachts, weißt du, da suchst du dir natürlich jetzt flache Gewässer, die schneller erwärmen. Ne? Also ich habe jetzt gerade mit Leuten gesprochen, die haben in 20 Zentimeter Wasser, also Wassertiefe 20 Zentimeter, wunderbare Aale gefangen in schmalen Gräben. Da ziehen die Aale jetzt rein, weißt du, da ist Nahrung, weißt du, sind Schnecken und ähnliches. Also solche Plätze muss man sich suchen. Also Lieblingsplätze, weißt du, gibt es, aber ich angel eigentlich an jedem Platz, weißt du, und das ist, wenn du nichts fängst, ist es einfach mal so, weißt du, das wäre ja zu einfach, und wir sind ja Angler und keine Jäger, die man das Tier ansprechen, dass man sieht, sondern du weißt ja nie, was unter Wasser passiert, du hast Erfahrung und weißt eben, weißt du, und darum, ich wiederhole mich da immer, weißt du, wer Erfolgserlebnisse haben will, sollte erst die einfache Angelmethode wählen, weißt du, und sich dann langsam entwickeln und dann eben Spinnfischer werden und ähnliches, nicht, aber gleich loslegen und was, und die Königsklasse beangeln, ist schwierig.
Michael hat eine Frage. Hallo Horst, wir werden unser diesjährigen Angelurlaub im Angelcamp Salztraumenbrügge verbringen und zu sechst mit 2 Pkw von Hamburg aus anreisen. Nun stellt sich für uns die Frage, wie wir unseren gefangenen Fisch, wenn möglich 6x18 Kilo, tiefgekühlt über eine gut 30-stündige Rückreise mit nach Hause bekommen. Vielleicht kannst du hier aufgrund deiner langjährigen Erfahrung einmal Stellung zur Eignung von 12 Volt Kühlboxen bzw. Thermoboxen beziehen. Genügen 32 Liter Volumen, um 18 Kilogramm Frischfilet zu transportieren? Ist es ratsam, eine Box pro Angler zu verwenden und diese mit Namen zu versehen, um bei einer möglichen Kontrolle durch den Zoll schnell voranzukommen? Michael. Also erstmal geht es schon mal, dass man 6x18 Kilogramm fängt, das ist schon mal in Norwegen, da muss man jetzt nicht dran zweifeln.
Da brauchen wir keine
Gedanken. Da brauchen wir, okay, also, das ist schon mal gesetzt.
Nein, also wichtig ist, dass sie eine Kühlbox haben, weißt du, und diese 12-Volt-Kühlboxen, die funktionieren ja wunderbar, weißt du. Wichtig ist ja, weißt du, wie sie den Fisch einfrieren wollen. Ja, also guck mal, ich habe nur eine normale Styroporbox, eine dickwandige Styroporbox, die stelle ich gleich in eine dort vorhandenen Gefriertruhen. Nicht, also jeder Angler hat da eine riesige Gefriertruhe, also zu dritt in einer Hütte können die alle drei ihre Boxen oder ähnliches schon in die Gefriertruhe stellen, damit sie schon durchgekühlt ist und dann den Fisch reinmachen. Wenn ich den Fisch vakuumiere, also was Luft entziehe, ne, das hat den Nachteil, dass das ja nie richtig plan ist. Wir selber haben ja dieses Frappan, dieses Zellophan, was du beim Schlachter, beim Bäcker kriegst, wo Lebensmittel mit abgedeckt werden oder die Hausfrauen im Kühlschrank. Das gibt's in großen Gebinden, also würde eine Rolle genügen, die kann man im Großhandel kaufen, ne? Mhm. Dieses Frappan. Und das hat den Vorteil, da kannst du den Fisch ja portionieren, mal sagen, ich bin mit meiner Frau alleine und ich brauche immer so 600 oder 800 Gramm, ne? Dann mache ich mir solche Pakete. Dieses Papan wird abgerollt, dann wird der Fisch da reingelegt und dann bildet man Rollen, Pakete. Die haben den Vorteil, dass die Luft gleich raus und das wickelst du dann 10 oder 12 Mal ein, schlägst das ein wie ein Päckchen und die nimmst du frisch und legst die ganz eng aneinander in deine Gefriertruhe. Ne? Dann hast du keine Luft dazwischen, kein Vakuum und dann hast du nachher einen richtigen Block. Und in eine handelsübliche Kühlbox gehen immer so zwischen 16 und 18 Kilo Fischfilet rein. Ne? Mhm. Der Deckel muss dann auch noch zugehen. Dann kann man ihn noch, wenn man will, mit Tape abdichten. Wichtig ist, nie mehr als 18 Kilo, falls ihr kontrolliert werden. Das ist streng persönlich. Also man darf auch nicht für jemand anders den Fisch mitnehmen. Habe ich schon selber erlebt, was du das zweimal mit dem Auto gefahren sind und zwei sind geflogen und die mit dem Auto haben den Fisch von den Passagieren aus dem Flugzeug mitgenommen. Mhm. Die zahlen die Strafe. Ne? Du darfst
ist die
also
hoch?
Hoch, ja. Da kennen die Norweger
kein Verband. Wir da? Ein paar hundert Euro?
Ja. Oh. Also da haben einige schon 1.000 Euro Strafe bezahlt. Erstmal wärst du den Fisch los und zahlst für jedes Kilo, das du zu viel hast, zahlst du eine Strafe. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt hoch die im Augenblick ist.
Du wirst den Fisch los, der wird eingesammelt?
Ja.
Und irgendwie. Und ja, der norwegische Zoll macht sich einen schönen Grill
an. Nee, vernichtet den. Nicht? Also, ja, nehme ich an, dass sie ihn vernichten. Also das kommt immer wieder vor, Jochen. Wir haben ja früher, haben die Leute ja teilweise ihren Urlaub versucht zu finanzieren mit Fischfilet. Die sind ja mit Gefriertruhen, mit Anhänger und Ähnlichem da hochgefahren. Nicht? Aber hier für die Leute am Salztraum, wenn die im diesem Jahr sind, bin ich auch da, sollen sie sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich helfe denen gerne vor Ort, weißt du, das ist ja dieses Jahr, glaube ich, daher. 10. oder 15. Veranstaltung da oben und da ist alles organisiert, das sind große Filetierhäuser und da können Sie Ihren Fisch wunderbar verpacken. Also wie gesagt, wenn man ganz sicher gehen will, nehmt euch eine Rolle Frappan, geht zum Schlachter oder im Großhandel, kauft euch diese Lebensmittelfolie, nicht? Die ist nahensicher und wenn ihr ein Vakuumiergerät habt, dann eben vakuumieren, ist natürlich von Vorteil, aber qualitätsmäßig haben wir da noch keine Unterschiede gemerkt. Ne? Das Vakuumieren ist natürlich sehr sicher, aber dieses Einrollen in Frappan ist auch absolut sicher. Das ist alles luftdicht abgeschlossen. Und
ich kenne dein Paket.
Du hast das schon gegessen, Jochen.
Oh, also es hervorragend.
Ist, da gibt es keine Qualitätsunterschiede. Und dann die Truhe schön vollpacken. Und dann habt ihr auch eure 18 Kilo und das passiert während 30 Stunden gar nichts. Ihr könnt dann ja noch, wenn ihr im Auto fahrt, eure Angelklamotten da rumpacken. Weißt du, dass das nicht so in der Sonne liegt, wenn im Kofferraum offen ist. Wir machen also Folgendes, legen dann stellen unsere Box ins Auto und packen da drauf dann eben noch unsere Überlebensanzüge oder was man sonst mit hat. Aber auf alle Fälle ist der Fisch, wenn ihr nach Hause kommt, nicht angetaut. Und wenn vielleicht die oberste Schicht ein bisschen angetaut sein sollte, passiert gar nichts. Ihr könnt den gleich wieder weiterfrieren oder essen. Denn guck mal, jeder Frischfisch, den ihr kauft, der liegt auf Eis. Ne? Also wenn so ein Fischer draußen ist und ähnliches. Und ähnliches ist es dann, wenn du den in der Gefriertruhe hast. Und diese 30 Stunden Rückfahrt überleben die locker.
Ne? Wann bist du da?
Ich bin das gesamte Festival da, also fast den ganzen Juni. Ne? Das beginnt Anfang Juni und dann ist das dauert immer 8 Tage und dann ist dazwischen dann nochmal ein Freitag. Und also wir betreuen dieses Jahr in etwa 200 Angler da. Zweimal 100 Angler an dem Festival und hoffen natürlich, dass schönes Wetter ist. Dann erleben die Leute davon einen Traum.
Kommst du denn zwischendurch mal hier zurück?
Nein.
Du bist im Juni 4 Wochen weg?
Ja, fast 4 Wochen im Stück.
Ne? Was machen wir dann? Pause?
Ja, oder wir können ja zwei Folgen vorproduzieren oder ähnliches.
Oder ich rufe dich an, wenn du auf dem Boot bist. Ja. Okay, Horst. Ja. Vielen Dank für die schöne Folge heute. Falls ihr noch Fragen habt, über andere Fragen, weitere Fragen, wendet euch an uns oder an Horst in erster Linie. Fragen@horstunderfisch ist die E-Mail-Adresse. Dann würde ich sagen, gehst du noch los jetzt gleich? Oder?
Ja. Heute?
Ja.
Nein, ich bin am Vorbereiten, Jochen. Also wir fahren ja jetzt zur Müritz. Mhm. Da haben wir jetzt das Wochenende da in Röbel, die Veranstaltung. Und dann geht das ja schon am Dienstag, fahren wir gleich zu Uli Bayer an den Möhnesee. Da machen wir eine Folge für Route raus, weißt du. Und wir haben ja Himmelfahrt, also Donnerstag ist ja bei uns traditionell Anangeln in meinem Verein hier in Bredstedt. Mhm. Nee, da angeln wir dann immer schon früh morgens. Wir treffen uns um 7, glaube ich, und angeln dann bis mittags um 12. Nee, da Angelart beliebig, also du kannst da mit 3 Ruten fischen. Allerdings natürlich keine Raubfische, weil die nur Schonzeit haben. Und anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Grillen. Also das ist schon, also das ist traditionsgemäß bei uns im Verein immer am Himmelfahrtstag. Und früher waren wir teilweise 80 Angler und mehr. Hat sich jetzt ein bisschen reduziert, was so die... Aber wieder treffen sich so Gleichgesinnte und Wetter scheint gut zu sein. Und ich bereite mich darauf schon vor, weißt du, da musst du natürlich Futter mit haben, Maden und Pinkies und was du so alles brauchst und Würmer, ne?
Ist in Kappeln nicht gerade Heringstage dann?
Ja, Heringstage, weißt du, eigentlich ist die Heringssaison schon gelaufen.
Ne? Also, wir waren gar nicht Heringangeln, fällt mir jetzt gerade.
Nee, du übst ja immer noch für deine sportliche Prüfung.
Ich schon wieder nicht.
Ich war Heringsangeln und Leute, also wer jetzt im Frühjahr gerne angeln möchte, sollte unbedingt losziehen. Es ist Hornhechtzeit.
Ach ja, Hornhecht.
Ja, ja, Hornhecht ist also wenn der Raps blüht ja dies Jahr etwas früher, nicht? Also sonst macht man eben ab 1. Mai erst Hornhecht und du kannst heute an die Küste fahren und was so überall wirst du Hornhechtangler treffen. Da gibt's natürlich auch Stellen, die sehr beliebt sind, so wie Molen, mhm. Vorsprünge oder ähnliches. Aber bei schönem Wetter, weißt du, da mit dem Blinker, mit dem Fischfetzen oder mit dem Spirulino oder Wasserkugel oder so. Ne, den Hornhecht, den nennt man ja auch den Marlin des kleinen Mannes, weißt du. Der hat ja den langen Schnabel, mhm. weißt du, und knackt auf den Ködern. Also wer jetzt gerne mal einen Fisch fangen möchte, was so, also fast mit Fanggarantie sollte eben ein Hornhechtangeln beginnen.
Können wir ja in der nächsten Folge nochmal
ausführlich drüber. Ja, genau, können wir dann mal erklären, wie man es genau machen soll und ähnliches. Ne?
Also jetzt nochmal der Hinweis, Horst ist weg im Juni, wir brauchen viele Fragen, dann können wir nämlich eine Folge vorproduzieren mit euren Fragen, also Fragen @horstunderfisch, her damit. Danke Horst und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Tschüss. Jochen. Tschüss.